Okay, einen schönen guten Morgen jetzt nochmal von mir und ich würde gern zu Beginn beten. Ja, Jesus, ich möchte dich echt bitten, dass du jetzt dein Wort laut werden lässt, dass du uns aufmerksam machst auf dich, dass du das alles lenkst und leitest, ja, und dass du wirklich hier im Mittelpunkt bist, ja, einfach mit deiner ganzen Präsenz, Herr. Amen. Ihr seht schon das Bild, ich habe mal ein bisschen hier eine Folie gemacht. Kann man es erkennen, ein bisschen, was da drauf ist? Oder? So weiße Bolle, gell? Also die weißen Bollen, das sind Schafe, genau. Und da ist auch ein Hirte. Und daher meine erste Frage, was ist denn die Aufgabe von einem Hirte? Oder die Aufgaben? Schafe aufpassen, Schafscherer, also auch die Pflege. Wie bitte? Führen. Genau, aufpassen, führen, pflegen, füttern, genau, er futtert auch, aber die Schafe auch, genau, die Versorgung. Okay, wie ihr seht, geht es um den Hirten und das ist ja auch so ein Bild in der Bibel, das oft verwendet wird für Jesus und auch für Gott und das möchten wir uns jetzt ein bisschen näher angucken. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Ja, funktioniert sogar. Und zwar ist das in Johannes 10, die Verse 1 bis 15. Und ich lese das einfach mal. Ich versichere euch, wer sich über die Mauer in den Schafpferch schleicht, statt durchs Tor hindurch zu gehen, ist ein Dieb und ein Räuber. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer wussten nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Deshalb erklärte er es ihnen: Ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen, sagte er. Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber, doch die Schafe hörten nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weide finden. Ein Dieb will rauben, mordern und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Genau, ein Text, wo Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist und ich habe es auch mal so eingeteilt, in eine ganz ähnliche Richtung wie das, was auch bei euch kam. Der Hirte hat die Aufgabe zu schützen, Orientierung zu geben, mal ganz allgemein gesagt, also das ist auch das mit dem Führer und Leiter, dann zu versorgen und er hat auch die Aufgabe zu entwickeln, für die Entwicklung, also die Zucht der Schafe, dass die Schafherde größer wird und so. Genau. Dann kommen wir zum ersten Punkt, der Schutz. Wann fühlst du dich beschützt? Wann hast du so ein Gefühl von Beschütztsein? Was muss da dazu da sein? Einfach aus dem Alltag, weiß nicht. Sicherheit spielt eine Rolle. Wie bitte? Gewohnte Umgebung, genau. Das kann sein, dass das einem Sicherheit vermittelt. Ob überhaupt eine Gefahr, ja, wenn keine Gefahr vorhanden ist, dann fühlt man sich auch sicher so. Genau, dann fühlt man sich sicher, ja. Also, ja, das Schutz, ja, okay, das stimmt. Geborgenheit, ja. Es gibt so ein deutsches Wort, das heißt behaglich. Und das habe ich dann nachgeguckt und da steht, sich ja, beschützt fühlen, das drückt es eigentlich aus. Aber ursprünglich kommt es auch davon, von gefallen, passen, also es ist behaglich irgendwie, es hat mit Wohlgefallen zu tun, man fühlt sich gut. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, dieses Wort. Und ich glaube, wenn man so ein Wort schon gründet, auch im Deutschen, dann heißt es, dass das auch so unser gemeines Empfinden ist, dass wenn man sich geschützt fühlt, ja, man auch denkt, man müsste sich vielleicht auch so ganz wohlfühlen oder so bei allem. Und ich glaube, das ist bei dem Hirte und bei dem Bild ist das eben nicht so. Ein Bild von Behaglichkeit ist für mich in dem, was Jesus da sagt, ist die Mauer um den Schafspferch. Und die Mauer, die hat ja der Hirte gemacht. Also das ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, oh, Mauer, das brauchen wir nicht oder sowas, sondern die soll ja zum Schutz dienen. Aber er sagt, dass über diese Mauern Diebe und Räuber drüber kommen. Und es sagt mir, diese Mauer ist zwar da und die hält vielleicht das eine oder andere böse Tier ab, aber es bietet nicht einen wirklichen kompletten Schutz. Und ich glaube, wenn mir so an Behaglichkeit denkt, also mir geht es zumindest so, dann denke ich oft eher an so Bilder wie so eine Mauer, wo ich komplett beschützt bin, innen drin meinen Freiraum habe, tun und lassen kann, was ich will und eben die Gefahr erst gar nicht an mich rankommt. Das ist nicht das Bild, das Jesus hier zeigt. Und warum ist es das nicht? Weil in dieser Art von Behaglichkeit, wenn ich denke, die Mauer schützt, der Hirte gar keine Rolle mehr spielt. Dann braucht es der Hirte nicht, wenn ich die Mauer stark genug ist und hoch genug und so weiter. Ich habe mir überlegt, was denn solche Schutzmauern sein könnten, die mir in unserem Leben aufbaut. Und dann ist mir so gut fromm gekommen, so eine Schutzmauer kann sein, dass ich denke, ich muss halt ein gutes Leben führen, das schützt mich. Und wenn ich das gute Leben führe, dann habe ich Friede. Und das Trügerische ist, das stimmt ja auch. Es liegt ja auch Segen drauf, auf dem, wenn Gott uns die Gebote gibt und so, da liegt Segen drauf. Wenn man freundlich ist zu anderen, man lächelt sie an, dann wird man nicht so schnell vielleicht Hass ernten, kann auch passieren, aber wie wenn man schon mit einem mürrischen Gesicht durch die Gegend läuft oder so. Also man merkt vielleicht auch, dass sich da schnell sowas so wegen Behaglichkeit einstellt. Aber diese Behaglichkeit, und das ist wie bei dem Schafpferch, die kann ganz schnell gestört werden, wenn so ein Dieb nämlich die Grenze überschreitet. Und das erleben wir, denke ich, auch immer wieder, dass unseren Frieden, den wir uns so schön aufbauen, beim einen ist es vielleicht das, die gute Lebensführung, an die er denkt, ja, oder vielleicht gesund sein oder so. Und es sind alles Dinge, wo so Diebe drüber kommen können, ohne dass wir das im Griff haben. Die kommen einfach über die Mauer, das können wir uns nicht aussuchen. So, wenn eine Krankheit kommt oder dich ein Leid trifft, dann willst du das nicht, aber das passiert und dann hast du mit dem umzugehen. Und dann ist das behagliche Gefühl weg, wenn es nur an der Mauer hängt. Und genau das Gleiche ist es eben auch mit der guten Lebensführung. Du kannst noch so friedvoll versuchen, dein Leben zu führen und dann gründest du vielleicht eine Familie und dann hast du plötzlich Kinder, die streiten und du willst es gar nicht und dann hängt der Haussegen schief und das behagliche Gefühl ist weg und der Friede ist weg und alles ja, scheint nicht mehr zu funktionieren. Der Schutz ist weg. Das ist ein Festhalter am äußeren Friede letztendlich. Und die große Gefahr ist auch noch, weil was ich auch so beobachte, ist, dass es oft dann mit Abgrenzung und Isolation auch zu tun hat, wie so eine Mauer gegenüber anderen Menschen. Nämlich das, was ich machen kann oder versuchen kann, obwohl die Mauer nicht hält, ich kann versuchen, die möglichst hochzubauen, dass möglichst gar kein Dieb drüber kommt. So. Und dann kann es sein, ich verbaue mich so in so einem Idealismus und letztendlich isoliere ich mich von anderen Menschen. Und das habe ich am Anfang schon gesagt, man isoliert sich nicht nur von anderen Menschen, sondern du wirst dich auch von Gott isolieren auf die Art und Weise. Weil der Hirte keine Rolle mehr spielt, das ist das eine. Dem sein Schutz zählt nicht, sondern es sind deine Mauern, die du baust. Und das andere ist, und das haben wir auch in dem Bild, wo Jesus da zeichnet, dass der Hirte gar nicht so behaglich auftritt. Da heißt es, er ruft die Schafe aus diesem Schafpferch raus. Und das Wort, das da mit Rufen dahinter steckt, das heißt Phoneo, das heißt eigentlich Schreien, lautes Rufen. Der treibt die Herde durch seinen Ruf zusammen. Dann habe ich gedacht, irgendwie, das klingt nicht so behaglich.
Und dann kommt ja noch dazu, dass er will, dass ich da rausgehe, in die Gefahr. Da, wo die Räuber nicht mal über eine Mauer klettern müssen. Weshalb ruft der Hirte die Schafe nach draußen? Was steckt da drin? Ganz einfach. Genau, Futter. Futter, eine zwangsläufige Veränderung da dabei, weil ohne dass sie nach draußen gehen, findet sie die Weide nicht. Und das frische Gras. Genau, Bewegung ist auch wichtig. Wenn man stehen bleibt, dann läuft es auch nicht. Genau, es ist auch ein Stück freierer Raum, auch wenn viele Gefahren da sind. All die Dinge spielen eine Rolle, aber die ganz grundlegende Bedingung ist einfach die, dass er für die Schafe Nahrung sucht. Und wenn die jetzt in ihrem Schafspferd bleiben würden, dann würden sie nicht der Hungertod sterben. Und das ist eine krasse Realität, auch wenn man das aufs geistliche Leben runterbricht. Wenn ich mich nur an meiner Mauer festmache, und wie gesagt, das Tolle ist ja, oder das Herausfordernde an dem Text ist, dass die Mauer ja sogar von dem Hirte gebaut ist. Und ich habe mir überlegt, was kann auch so eine Mauer sein, auch im geistlichen Leben, die ich mir vielleicht baue. Und ich glaube, so eine Mauer kann auch sein, dass ich mich an meine Gotteserlebnisse, die ich mit ihm gemacht habe, festhalte. Und dass ich da eine Mauer baue. Und dann bin ich plötzlich nicht mehr offen für Neues und für den Ruf und für den Schrei nach draußen, wo eben wieder neue Gefahren auf mich wartet, aber wo ich eben auch die starke Hand des Hirten spüre, der mich wirklich führt und wo der Hirte auch eine Rolle spielt. So. Die Gefahr auch bei dem ist, wenn man sich so an dem Erlebten festmacht, dass wenn die Erlebnisse nicht mehr eintreten, das Futter rar wird in dem Schafspferd, dass dann auch meine Beziehung zu Gott, zu dem, was ich dann Gott nenne, mit der Erfahrung immer kleiner wird. Ich glaube, wir brauchen das frische Gras, das draußen liegt und das eben halt auch bedeutet, dass man sich in irgendeine gewisse Gefahr begibt, wo auch Vertrauen eine Rolle spielt. Vertrauen spielt nur eine Rolle, wenn ich dann auch aus meiner Sicherheit mich rauswage. Im Psalm 23 steht, auch zum Schutz von dem guten Hirte, das ist ja der Hirtenpsalm schlechthin, der Herr ist mein Hirte, da steht, dein Stecken und Stab trösten mich. Und ich glaube, das ist was, wo innerhalb von der Mauer stattfindet, die uns Jesus auch gewährt. Und er sagt, er führt die Schafe raus und er führt sie auch wieder mal zurück in den Schafspferd. Also die Mauer ist nicht das Problem. Die Frage ist, mache ich meine Sicherheit an der Mauer fest oder an Jesus, der eben auch innerhalb von dem Schafspferd aufpasst, dass der Dieb nicht drüber kommt oder wenn er drüber kommt, dass er dann wieder in die Flucht schlägt. Der Stecken und Stab, dein Stecken und Stab. Und da ist es auch nicht nur der Stecken und Stab des Hirtens, sondern das ist wichtig, dass ihn er in der Hand hat. Da ist das Leben Jesu wichtig, dass der Herr bei dir lebendig im Leben ist. Unsere Mauern sind eben nicht unüberwindbar und das ist eine Realität. Egal wie ich mir die Sicherheit aufbaue, egal an was ich festhalte, wenn es vielleicht auch irgendwelche weltliche Werte sind, dass ich sage, ich habe einen guten Job, ich habe ausgesorgt, dann guckt man die wirtschaftliche Lage an und ich sage dir, du weißt nicht, wie lange du den guten Job hast, egal wie gut dir es jetzt gerade geht. Und die ganzen Mauern, die können eben überwunden werden. Oder selbst wenn du einen guten Job hast und dich trifft irgendeine Krankheit aus heiterem Himmel oder deine Familie trifft eine Krankheit, was ist dann? Ausnahmezustand. Du fühlst dich nicht mehr beschützt, wenn das wirklich nur an der Mauer hängt, dein Schutzbedürfnis. Kommen wir zum zweiten großen und wichtigen Punkt, das ist die Orientierung. Da heißt es, der Hirte ruft die Schafe bei ihrem Namen. Das heißt, Jesus kennt dich ganz persönlich und er ruft dich auch ganz persönlich. Name bedeutet auch im Jüdisch auch immer, das hat was mit dem Wesen zu tun. Das ist nicht irgendwie nur so, dass man halt weiß, wie man sich anspricht, sondern das ist Persönlichkeit. Gott kennt dich persönlich, er ruft dich bei seinem Namen. Und es ist eben kein plakativer Ruf irgendwie, du bist nicht so eine Verfügungsmasse, dass er sagt, ja, alle Schafe, kommt mal mit. Sondern du bist ihm ganz persönlich wichtig und das haben wir auch in anderen Bilder, wo Jesus zeichnet vom verlorenen Schaf zum Beispiel, wo er die 99 liegen lässt, im Schafspferd zurücklässt und eben das eine Verlorene sucht. Du bist ihm ganz persönlich wichtig. Das ist das Erste, was wichtig ist auch für die Orientierung. Und das heißt auch, wenn er dich ganz persönlich ruft, dass die Herausforderung, die er dir stellt, nach draußen zu gehen aus dem Schafspferd, auch eine ganz persönliche ist. Ganz persönlich, individuell für dein Leben, wo er auch weiß, diesem Schaf kann ich das zumuten. Und das bedeutet nicht, dass er dir das Gleiche zumutet, wie vielleicht ein anderer Schaf. Das heißt nicht, dass du der Erste bist, der vorausgeht, vielleicht bist du auch der Fünfte, der vorausgeht und schon gesehen hat, dass den anderen Zehn nichts passiert ist. Das kann auch sein. Also ganz persönlich. Es ist eine persönliche Sache und das kommt auch zum Ausdruck in dem, dass es da heißt, sie hören die Stimme des Hirten. Und das ist interessanterweise auch der gleiche Wortstamm wie das Schreien. Das heißt, es ist Phoné, Stimme, Ruf, Schrei, Ausbruch, Laut. Und da wird klar, da geht es nicht in erster Linie um den Inhalt. Ich habe da auch an Elea denken müssen. Jetzt inzwischen versteht sie mehr, auch was man meint und so, das merkt man. Aber so ganz am Anfang, da ist einfach nur die Stimme. Da kann man sagen, oh du Scheißerle, freut sich und lacht dich an, weil sie dich kennt, weil das eine Beziehung ist, die da stattfindet. Und das finde ich auch ganz entscheidend, dass der gute Hirte in erster Linie seine Stimme einsetzt. Die Jünger, und das sieht man auch in dem Text, die Jünger hören diese Bildrede. Und das sind die, die ihm nachgefolgt sind, die seine Stimme wahrgenommen haben. Aber die verstehen es nicht. Die wissen nicht inhaltlich, was er jetzt da damit sagen will. Und dann beginnt es, dann fragen sie nach und Jesus erklärt es auch. Und das zeigt auch, dass Jesus uns nicht irgendwie als dumme Schafe haben will, sondern er will uns auch, dass wir auch denken und über ihn nachdenken. Aber das bedeutet auch, dass das nicht das Erste ist, was wichtig ist in deinem Glauben. Dein Denken über Gott spielt nicht die Hauptrolle, sondern das Hören der Stimme Jesu. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wo das Denken eine Hauptrolle spielt, dann sind wir wieder in so einem ähnlichen Charakter wie den Schafspferch. Dann hast du vielleicht ein Lehrgebäude, das ist ausgeklügelt. Und das, ich sage dir, das kann sogar richtig sein. Und es kann auch total am Hirte vorbeigehen. Weil es ihm darauf ankommt, dass du seine persönliche Stimme drin hörst. Und wenn du schon denkst, du hast da eine ausgebaute Theologie und das ist alles perfekt, dann sage ich dir, dann gehst du über die biblische Botschaft raus sowieso, weil selbst Paulus behauptet das nicht von sich und die größten Nachfolger behauptet das nicht von sich. Selbst Jesus selber im irdischen Leben hat nicht alles gewusst, was der Vater weiß. Auch da gibt es Stille. Also du wärst viel größer wie er, aber selbst wenn das so wäre, dann sagt dir dein Lehrgebäude auch nicht, was im Moment dran ist. Wir brauchen die Stimme des Herrn, auch in der Lehre, auch in unserem Denken über Gott. Ohne die Stimme bist du verloren. Und das ist krass, du kannst total verloren sein in einer perfekten Lehre, wenn du nicht mehr die Stimme des Hirten hörst. Und diese Stimme gibt eben die Richtung vor. Die ruft dich beim Namen, das heißt, mich wird sie Matthias rufen, sie sagt, Tobias, komm her. Und dann sagst du, hier bin ich und du folgst ihm nach. Und die Schafe wissen noch nicht, wo es hingeht. Die wissen auch nicht, wo die Weide ist. Das weiß der Hirte. Und da merkt man auch, dass das wichtig ist, dass man da bei der Stimme, dass man die Stimme wahrnimmt und nicht schon mehr will. Ich kenne das auch von meinem Leben. Ich will eigentlich alles vorauswissen. Was ist die nächste Gemeinde? Was hast du mit mir vor? Meine Berufung? Keine Ahnung was. Aber ich merke, wichtiger ist es, die Stimme Jesu zu hören und der zu folgen. Und das geht auch viel schneller. Weil er hat immer was mit dir vor, auch in dem Punkt, wo du jetzt gerade bist und in der Situation, wo du bist, wird dich seine Stimme leiten und auch verändern. Und er wird dich dann auch an die Hand nehmen und weiterführen und du kommst automatisch dann an die Stelle, wo er dich haben will, wenn du ihm folgst. Das Wort, was da auch von Nachfolge heißt, das ist das Gleiche, was auch Jüngerschaft bedeutet, was Nachfolge auch für Jünger bedeutet, was er da verwendet für die Schafe. Und darauf kommt es an. Das ist eben auch ein Weg, wo Vertrauen eine Rolle spielt. Auch in dem Punkt, wo auch Wissen und Erkenntnis eine Rolle spielt, da wird das Vertrauen nicht, zum Hirten nicht ausklammert. Da ist Beziehung gefragt. Deshalb ist die Stimme wichtig. Uns ging es selber auch so, wir wären nicht hier in der Gemeinde, wenn wir nicht auf die Stimme des Herrn geachtet hätten. Ich wollte ganz bewusst, und das ist auch geprägt aus einer Erfahrung, wo ich das anders gemacht habe, aber ich wollte da ganz bewusst einfach wissen, Herr, wo willst du uns haben? Und ich wusste auch überhaupt nicht, was auf mich zukommt hier oder so. Aber ich habe einfach gemerkt und er hat gesprochen und wusste, okay, das ist jetzt erstmal der Platz. Und es war gut und richtig. Ich hätte auch Gemeinde raussuchen können nach äußeren Kriterien. Ich hätte gucken können, ja, hat es da überhaupt genug Kinder? Keine Ahnung, wie ist das Kinderprogramm für die Lea, was weiß ich. Aber das ist eben auch der Unterschied. Wenn du einen Hirte hast und du bist das Schaf in diesem Verhältnis, dann sagt dir dein Hirte auch, wo die Gemeinde ist, wo dein Schafspferd ist. Und dann suchst du dir das nicht selber aus. Und wenn du es dir halt selber aussuchst, kannst du auch machen. Aber dann ja, bist du genauso ein verlorenes Schaf unter Umständen, wie die, die vielleicht auf andere Weise weglaufen. Ich habe mir so überlegt, nicht die sind Gottes Kinder, die irgendwie gut über ihn nachdenken können oder alles ergriffen haben und viel wissen, sondern die sind Gottes Kinder, die sich von seinem Geist leiten lassen. Und das drückt genau das Gleiche aus. Die persönliche Beziehung ist da das Wichtige. Der nächste wichtige Punkt ist die Versorgung. Und ich denke, da habt ihr auch schon Prediger drüber gehört, wie Gott auch rein praktisch versorgt und so. Ich will noch ein bisschen auf einen anderen Punkt eingehen. Jesus spricht ja da von guter und schlechter Hirte. Er spricht davon von einem Leiharbeiter, der die Schafe im Stich lässt, also der Schutz egal ist. Und er selber ist aber der gute Hirte. Und der gute Hirte, der hat das Leben der Schafe im Blick. Dem geht es um die Schafe. Dem geht es auch nicht in erster Linie um sich selber. Deshalb sagt Jesus auch, er lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist eine ziemlich krasse Sache, was da am Kreuz passiert, dass der wirklich stirbt für dich, dass er alles loslässt, was er haben könnte, auch schon davor, dass er überhaupt hier auf die Erde kommt, wenn er doch das Paradies und Himmel hat. Er verlässt das alles und warum macht er das? Weil er die Schafe liebt. Weil er sieht, dass die sonst verloren, zerstreut sind, weil er sieht, dass denen geistliche Nahrung fehlt, geistliches Leben fehlt. Deshalb kommt er auf die Erde. Und es gibt im Alte Testament ein Text, der steht in Hesekiel 34, 1 folgende, da könnt ihr auch mal zu Hause vielleicht das ganze Kapitel lesen, da steckt ganz viel drin. Ich will nur da die eine Passage rausnehmen, das ist eine Botschaft an die Führer, geistliche Führer in Israel. Und er sagt zu denen, dass sie quasi diese schlechten Hirte sind. Und da sagt er auch ganz klar, es ist nicht die Aufgabe des Hirten, für sich zu sorgen, sondern für die Schafe. Und dann sagt er, ihr trinkt die Milch, tragt die Wolle und schlachtet die gemästeten Tiere, aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken habt ihr nicht versorgt und die Verletzten nicht verbunden. Die Verirrten habt ihr nicht gesucht und die Verlorenen nicht zurückgebracht. Stattdessen habt ihr mit Gewalt und Grausamkeit über sie geherrscht. Und was er da anprangert, ist einfach das, dass denen um ihren eigenen Bauch ging, denen geistliche Führer. Und eben nicht um die Schafe, um die Leute. Sie haben sich da nicht drum gekümmert. Und Jesus sagt es auch in dem Johannestext, da sagt er, der Dieb schlachtet und zerstört, aber Jesus gibt Leben in Fülle. In der ganzen Fülle. Jesus ist für dich da. Das Leben in ganzer Fülle, habe ich mal nachgeguckt, was da eigentlich dahinter steht. Die Elberfelder übersetzt mit Überfluss. Und im Griechischen müsste man es eigentlich so in dem Art übersetzen, über das gewöhnliche Maß hinausgehend. Über das gewöhnliche Maß hinausgehendes Leben. Ich finde, so bei Lebensfülle kann man sich ja alles Mögliche vorstellen, was ist für dich ein tolles Leben, ein gefülltes Leben. Aber hier steht, über das gewöhnliche Maß hinausgehend. Und da sind wir wieder bei dem Bild von dem Schafspferd und der Weide, die außerhalb deiner Sicherheit und dem ist, wie du dir vielleicht ein schönes Leben auch vorstellst. Es geht eben über das Gewöhnliche hinaus. Und das ist ein lebenswertes Leben in Fülle. Die Fülle und die geistliche Nahrung und das, dass du Gottes Liebe erlebst, das liegt über dem Gewöhnlichen hinaus. Das heißt, es geht auch über die materielle Versorgung hinaus. Die ist mit drin. Das verspricht Jesus auch an ganz viele andere Stellen, dass du nicht Hunger leiden wirst und dass er dich versorgen wird und dass du Kleidung haben wirst und so weiter, wenn du ihm nachfolgst. Aber von der Lebensfülle, von der er da spricht, das geht eben über das gewöhnliche Maß hinaus. Im Psalm 23 heißt, mir wird nichts mangeln, sagt Luther. Neue Leben sagt, ich habe alles, was ich brauche. Und warum habe ich alles, was ich brauche? Weil ich den Hirte bei mir habe, wo ich weiß, es ist ein guter Hirte, der sich um mich kümmert, der mich nicht im Stich lässt. Der ein Hirte ist auch für mein seelisches Leben. der mir auch da Fülle gibt. Und deshalb habe ich alles. Ich habe nicht alles, weil ich alles habe, was ich mir vielleicht vorstelle oder wünsche, sondern ich habe alles, weil ich Jesus in meinem Leben habe. Und das steht im Widerspruch eben zu einem Denken, wo man denkt, man müsste sich Wohlstand oder Lebensfülle irgendwie erarbeiten. Und wenn ich nur mehr Geld hätte, einen besseren Job und so weiter, das alles, wo man sich so an Lebensumstände festmacht, dann würde es mir besser gehen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Das Leben, was Jesus anbietet, das hängt an ihm. Und das hängt am Schöpfer direkt. Und selbst wenn es dir vielleicht vermeintlich gut geht in dem Leben, wo du dir zusammenzimmerst, dann geht es dir nur so lang gut, wie dein Herz schlägt. Und dieses Herz lässt Gott schlagen. Und du kannst dir nicht aussuchen, wann es aufhört zu schlagen. Ein guter Job und eine Ausbildung sind gerade in der heutigen Zeit auch echt ein Geschenk. Und das darf man annehmen und genießen. Aber die Lebensfülle und das, was Jesus da verspricht, geht eben über das Gewöhnliche, über das, wo andere Menschen auch so denken, sage ich jetzt mal, darüber hinaus. Denn dieses Denken, dass ich irgendwie mein Häusle brauche und so weiter, das findet man ja auch außerhalb vom Glauben. Was ist das besonders? Das ist nicht übers Gewöhnliche hinaus. Das, was Jesus führt, führt da eben weit drüber raus, weil es eben nicht davon abhängig ist. Im Psalm 23 heißt es auch, er führt uns zum frischen Wasser. Und das ist auch ein ganz interessanter Psalm, weil da ist zuerst so der Berg, Idylle, wie auch immer, hoch erhoben oben. Und dann geht es durch das finstere Tal und das ist der Weg zum frischen Wasser letztendlich, das unterhalb vom Berg sich befindet. Und ich glaube, das ist auch so was, wo man lernen wird. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet um meines Namens willen verfolgt und nicht geachtet und so. Wenn die Lebensfülle an dem fest, an dem hängen wird, dass mir überall Anerkennung erntet, dann wird es spätestens da scheitern, daran scheitern. Dann müsste man sagen, das ganze Konzept funktioniert nicht. Seit ich Christ bin, habe ich mehr Ärger wie vorher. Aber das geht eben um eine andere Lebensfülle. Um eine Lebensfülle, um eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, wo eben über das Gewöhnliche hinausgeht. Und das Gewöhnliche ist auch das, dass man möglichst von jedem gemocht werden möchte. Das ist auch gewöhnlich und das ist auch eine Art von Schutz, Friede, Behaglichkeit, wo sich jeder Mensch aufrechterhält. Aber der gute Hirte weiß, was du brauchst und er weiß auch um Anerkennung und alles, aber er hat eben andere Möglichkeiten, wie die gewöhnliche, dir deine Seele auch zu versorgen, dass du wirklich auch in Friede lebst, aber mit Friede, der von Jesus ausgeht und nicht von dir selber oder von deinen Freunden oder von der Situation, in der du steckst. Das ist ein bewusster Ruf, was Jesus da, oder was der gute Hirte da seine Schafe entgegenruft aus dem Schafspferd raus. Und ich glaube, so gibt es auch in deinem Leben immer wieder so einen Ruf raus aus so einem Schafspferd. Das kann auch mit Versorgung zu tun haben, dass man vielleicht in Situationen kommt aufgrund von Nachfolge, wo eben, sag ich mal, das Gewöhnliche nicht mehr so da ist, regelmäßiges Gehalt, sonst was. Aber er versorgt einen gut. Und das ist das, was ich jetzt gerade auch erlebe. Ich habe kein regelmäßiges Gehalt und Michaela hat reduziert und alles. Und ich würde sogar sagen, mir geht es besser wie zu Zeiten, wo wir ein Doppelgehalt hatten. Uns geht es wirklich besser, seelisch und sogar hier und da sogar materiell. Wir haben sogar eine große Wohnung, aber daran hängt es nicht. Wir hatten davor auch eine kleine. Sondern ich merke einfach, dass Gott mit drin ist in dem Leben und das ist mir viel wichtiger, weil das eben echte Lebensfülle ist, die über den Tod auch rausgeht. Spätestens da hört es auf, wenn es mit dem Gewöhnlichen zu tun hat. Weil das gewöhnliche Leben, das bleibt beim Tod stehen. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, der lebt so lange, bis er stirbt und dann weiß er nicht, was passiert. Unser Leben geht über den Tod raus, weil wir Jesus kennen. Die Entwicklung ist auch noch ein wichtiger Punkt, habe ich gesagt. Das steckt jetzt nicht direkt in dem Text vielleicht so drin, aber ich habe es doch gefunden. Es geht um die Zucht letztendlich, es geht um Gemeinschaft. Wenn wir einen Hirte haben und du sagst, du glaubst an den Hirten, dann kannst du nur an den Hirte glauben, wenn du auch an die Schafherde glaubst. Wenn du daran glaubst, dass der nicht nur ein Schaf hat. Er sagt zwar, der gute Hirte, der ruft die Schafe bei ihrem persönlichen Namen, aber du bist garantiert nicht das einzige Schaf, das er gerufen hat. Und es ist auch nicht so, dass er dich isoliert und allein irgendwo hinstellt. Sondern das Bild vom Hirte heißt auch, dass er dir eine Herde um dich herum gibt. Und das macht er auch ganz bewusst. Ein Hirte, der züchtet, der stellt Schafe so zusammen, wie er es für richtig hält, dass danach das dabei rauskommt, was er vorhat. Und ich glaube, das ist bei uns auch so, im Geistlichen. Das ist Gemeinde letztendlich. Die Menschen, die mir hier begegnet, die prägen meinen Glauben. Paulus sagt das auch, er will nach Rom gehen, dass er seinen Glauben mit ihnen teilt und dass sie beide bereichert werden von dem Glauben. Und trotzdem schaltet er da auch nicht der Hirte aus und sagt, das ist doch jetzt eine tolle Idee, sondern er lässt sich da auch führen und wartet darauf, bis ihn der Herr wirklich dann auch da reinstellt. Und dann ist es auch die Gemeinschaft, die der Herr will. Deshalb ist es eben wichtig auch, dass man sich die Gemeinschaft und die Gemeinde letztendlich, wenn man die Stimme des Hirten schon mal gehört hat, nicht selber raussucht, sondern dann wirklich sagt, ich will, dass du mir die Gemeinschaft zeigst, ich will auch nicht weglaufen, wenn es hier und da vielleicht mal knistert, wenn man andere Meinungen hat, wenn du mich in die Herde gestellt hast, dann vertraue ich darauf, dass du mich auch weiterentwickelst, dass du uns alle zusammen weiterentwickelst und weiterbringst. Ich bin das Tor zur Herde letztendlich, sagt Jesus. Ich bin das Tor zur Gemeinde, wenn man es so nimmt. In dem Schafspferd, da ist die Gemeinschaft. Das geht nicht an diesem Tor vorbei. Das heißt, es geht schon dran vorbei, wenn man vielleicht ein Dieb und ein Räuber ist. Da muss man übers Geländer klettern. Aber das müssen wir nicht, weil die Tür offen ist für jeden von uns. Er will Gemeinschaft. Deshalb hat er uns so als Herdentier geschaffen. Gleich am Anfang heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Deshalb hat er Partnerschaft geschaffen. Und es geht aber auch weiter. Deshalb gibt es Gemeinde, deshalb gibt es ein Volk, das er sich aussucht. Das ist sein Plan. Im Hesekiel-Text heißt es, da habe ich ja vorher gesagt, da wird ein bisschen abgerechnet mit den Hirten, mit den Führern Israels. Aber das ist nicht alles. Der Text geht auch weiter mit dem Blick dann in die Gemeinde rein oder in die Gemeinschaft. Da heißt es dann, das könnt ihr da zu Hause lesen, ab Vers 16 fängt es an, dass die Böcke, dass da auch in der Gemeinschaft Böcke gibt, die Schwache zur Seite drängen. Auch da geht es wieder ganz stark um Gerechtigkeit. Die so Ellenbogengesellschaft, die sich selber nach vorne schaffen wollen. Und das ist dem guten Hirte eben ein Dorn im Auge. Und dieses Bild greift Jesus auch ganz am Schluss auf in der Endzeitrede. Da trennt er ja die Schafe von den Böcken letztendlich. Und da zeigt er auch, dass die Gemeinschaft, dass ihm die Gemeinschaft letztlich auch in der Qualität wichtig ist, wie wir zueinander stehen. Dass ihm nicht nur wichtig ist, dass man ihm hinterher trottet und irgendwie jeder kriegt so sein Fresse oder so, sondern dass wir zusammenwachsen. Weil er eben jedes einzelne Schaf mit Namen liebt, will er auch, dass wir uns untereinander Liebe lernen. Und das ist sicherlich ein Prozess, aber in dem Prozess sind wir drin und wir sind da eben nicht allein drin. Da ist ein Hirte, der sich darum kümmern möchte. Und das Problem ist nur, wenn wir auch in dem Punkt diesen Hirte ausklammern oder denken, wir hätten allein die Beziehung zu diesem Hirte und die andere nicht. Dann haben wir ein Problem. Dann sind wir schneller bei dem Bock. Und das ist auch wieder so was, was eher gewöhnlich ist, eher weltlich, so wie es halt sonst auch überall zugeht, dass man sich versucht, irgendwie durchzusetzen. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht für unsere Anerkennung oder so, sondern das macht Jesus selber. Amen.
Wir wollen einfach miteinander in den zweiten Teil von Lobpreis und Anbetung gehen. Und ich sehe auch, das Gebetsteam steht hinten. Also wenn jemand was auf der Seele brennt, wo gern Gebet will, die Leute hinten im Eck sind echt bereit, für alles zu beten, mit euch zusammen zu beten. Ja, wir wollen auch wirklich auf die Stimme hören, auf die Stimme des guten Hirten, auf den Heiligen Geist in uns. nachher ist auch Gelegenheit, was weiterzugeben, was euch